SWR 2 Tandem.
Es begann alles mit einem offiziellen Weihnachtsbrief an die Gemeinde. Markus Niert, der damalige Ortsbürgermeister von Tröglitz, bat die Bürger, bald eintreffende Flüchtlinge willkommen zu heißen und über mögliche Ängste konstruktiv zu sprechen. Danach begann die Hetze, bis hin zu Morddrohungen gegen ihn. Die NPD organisierte Demonstrationen durch den Ort, auf die geplante Asylunterkunft wurde ein Brandanschlag verübt und schließlich traf Niert die Entscheidung, von seinem Amt als Ortsbürgermeister zurückzutreten. Mittlerweile sind 2 Jahre vergangen. Der 48-Jährige und seine Familie sind in Tröglitz geblieben, trotz der Ereignisse. Nathalie Putsche wollte wissen, warum und wie es sich dort, nach all dem, was geschehen ist, weiterleben lässt.
Herr Niert, wann sind Sie das letzte Mal angefeindet worden, so ganz im normalen Alltag?
Als ich einen Stinkefinger aus einem Auto herausgezeigt bekommen habe, das ist gerade mal ein paar Wochen her. Man ist immer unter Beobachtung und dann ist aber auch immer der Gedanke dabei, musst du dich vorsehen, könnte was passieren, ist es Feind oder Freund?
Sind Sie da schneller geworden, auch inzwischen mit dem Erkennen von Feind oder Freund, oder sind Sie womöglich leider misstrauischer geworden?
Meine Menschenkenntnis hat da in den letzten Jahren offensichtlich nicht ausgereicht. Also ich bin misstrauischer geworden, aber versuche bewusst mein Herz nicht zu verbittern, sondern offen zu halten. Das hilft mir, nicht hart zu werden.
Die Höhepunkte der Anfeindung, des Brandanschlages auf das geplante Flüchtlingsheim und Ihres Rücktritts sind jetzt eben so knapp 1,5 bis 2 Jahre her. Sie wohnen immer noch im gleichen Ort, Sie wohnen immer noch im gleichen Haus, ein ehemaliger Gasthof, den Sie umgebaut haben mit Ihrer Frau. Welche Worte, welche Begegnung hat sich besonders schmerzlich in Erinnerung eingebrannt bei Ihnen aus dieser Zeit heraus?
Also nicht unbedingt die Demonstration, die ja damals begann, sondern eher das Wegducken von Bekannten, die mir eigentlich ans Herz gewachsen waren, von Menschen, zu denen ich Beziehungen hatte. Unter anderem etwa ein Mensch der CDU, der mich damals ins Amt geworben hatte und den ich seit vielen Jahren kenne. Und der auf einmal, obwohl er vorher noch mit Blumenstrauß oder zum Geburtstag da war oder mit mir Bierchen trank, auf einmal weggetaucht war, nachdem die Morddrohung und die ganze politische Thematik auftauchte, da war ich plötzlich alleine und bekam keinen Anruf, es kam keine Nachfragen, gar nichts.
War die Demonstration das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Das war die Demo, die vor Ihrem Haus stattfinden sollte. War das ein Aufmarsch von Rechten?
Also, dass Demonstrationen kommen, hatte ich eigentlich erwartet. Deswegen hatte ich damals auch den Informationsbrief geschrieben, um das zu verhindern, was nicht ganz gelungen ist. Aber es hat dazu geführt, dass durch weitere Informationsbriefe, die wir am Ort verteilt haben, die Mehrzahl, absolute Mehrzahl der Tröglitzer zu Hause geblieben ist, dass dann nur noch 20, 30 bei der zweiten, dritten Demo mitgelaufen sind, weil ich die Leute verstanden haben, dass das wirklich die NPD ist, die die Leute da anführt. Und dass dann die perfide Idee aufkam, um uns als Familie heimzusuchen, um es uns zu zeigen, um uns zu bedrohen, weil wir das einzig sichtbare Feindbild waren, bei der 8. Demonstration, das war der eigentliche Grund gewesen für den Rücktritt, dass die vor unser Haus wollten, aber vor allem das Landratsamt das nicht verhindert hat.
Ist es denn zu dieser Demonstration gekommen oder konnte man das irgendwie noch abwenden? Also Sie sind ja vorher zurückgetreten, ja?
Das ist das Verrückte. Es wäre zu dieser Demonstration gekommen, es hätten 120 Rechtsradikale vor meinem Haus rumgetobt, hätten ihre Abschlusskundgebung vor den Kinderzimmern gehalten, wenn ich nicht zurückgetreten wäre. Das Landratsamt und die Behörde hätten uns nicht davor geschützt, sondern erst als das Landratsamt der NPD mitteilte, dass ich zurückgetreten sei, strich die zufrieden die Segel und schrieb dann intern auf ihren Seiten nun auf zum nächsten Bürgermeister.
Boah, was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf, wenn man sowas liest?
Eine absolute Wut erstmal, dass damals das Landratsamt so versagt hat, weil es nicht nötig wäre. Wir haben uns wirklich hier als Ehrenamtliche aufgeopfert, haben das versucht nahezubringen, was der Job des Landkreises ist, die Flüchtlingsunterbringung. Aber auch die Wut, dass die Rechten so dreist sind und dass einige Einwohner so dumm sind, dass sie da mitgehen und Familien was Böses tun, Familien einschüchtern. Und deswegen kam auch die Wut hoch. Zum einen klar zu sagen, der Grund sind nicht eigentlich die Rechten, sondern das Versagen der Behörden. Und B, bitte passt auf, dass es nicht wieder passiert. Die wollen ja jetzt die nächste Familie beeindrucken. Es muss was passieren. Deswegen sind wir an die Medien damals gegangen und die waren ja nun zuhauf da gewesen.
Ihnen wurde natürlich auch Mediengeilheit unter anderem vorgeworfen. Haben Sie irgendwann noch gewusst zwischendurch, was richtig ist, was falsch, was Sie da sagen und in Interviews zum Beispiel erklären sollen? Steht man dann nicht irgendwann völlig verwirrt vor so einem Mikrofon und denkt, am besten sage ich lieber gar nichts mehr.
Also erwarte ich, hätte ich einen Zeitungsartikel in der örtlichen. Dass das so hochpusht, hätte niemand von uns erwartet. Das ging ja bis zur New York Times oder bis nach Japan. Aber der Knackpunkt ist ja, dass es laufend neue Ereignisse kamen, wo Leute geschwiegen haben und wir was erklären mussten. Erst habe ich die Trögler dann in Schutz genommen, weil sie pauschal als braun dargestellt wurden. Dann wollte ich andere Bürgermeister, Ehrenamtliche beschützen und wir haben den Mund aufgemacht. Und dann ging es weiter mit diesem Brand.
Als dieser Anschlag verübt wurde, war zu dem Zeitpunkt noch ein Ehepaar im Erdgeschoss, das in nächster Zeit ausziehen sollte, so war es geplant. Die beiden sind gerade noch mal unverletzt rausgekommen, weil eine Nachbarin das, glaube ich, bemerkt hat früh genug mit dem Brand. Das heißt also, da wurde sogar ein Mord in Kauf genommen. Sind eigentlich die Täter gefasst worden?
Leider nicht. Das wäre sehr wichtig gewesen, aber trotz hohen Aufwands, die Polizei hat wirklich gute Arbeit geleistet, ist das nicht gelungen. Es kann die Rechten in Anführungsstrichen gewesen sein, es kann aber auch ein Bürger aus der Umgebung gewesen sein, denn die meisten Brände in Deutschland gegen Flüchtlingsheime sind ja von sogenannten Normalo-Bürger ausgegangen. Und was entscheidend ist, was uns später ein Aussteiger aus der rechten Szene erklärte, ist, Markus hat ja gesagt, sei froh, dass die Medien sich so um euch gekümmert haben, dass das so beachtet wurde, denn dadurch seid ihr in die Öffentlichkeit gelangt und das hat euch wirklich für den Rechten geschützt, die hätten euch fertig gemacht.
Im Buch nennen Sie sowas wie eine stumme Hinrichtung. Was genau hat Ihnen das Gefühl gegeben, dass Sie hingerichtet werden in Tröglitz, in Ihrem Ort, wo Sie seit über 20 Jahren immerhin wohnen?
Nun, das war eine spezielle Situation, die ich extra in dem Buch auch separat beschrieben habe. Eine Versammlung der Einwohner, der Nachbarn, wo einzelne Nachbarn, mit denen ich wirklich per Du bin über zwei Jahrzehnte, mich so übel behandelt haben, dass ich wirklich innerlich gestorben bin, ja.
Wie haben Sie behandelt?
Also das ist schwer zu sagen. Es war so viel Lüge im Raum und Reden der dritten Person über mich, obwohl man mich hätte direkt ansprechen können.
Sie waren im Raum dabei?
Ich war im Raum und Leute, die regten sich tierisch auf über die Öffentlichkeit, den falschen Ruf des Ortes und dass es ja niemanden im Ort gäbe, der was gegen Asylbewerber hätte. Und dieser Satz wurde dreimal wiederholt von einem offensichtlich fremdenfeindlichen Menschen, der mir früher relativ bekannt war, und niemand widersprach. Und dieses Gehetze, das Gemurmel der Menge, der aufgebrachten Menge, das hat mich ja ahnen lassen, wie früher sowas wie Pogrome entstanden sind. Wie eine Menge murmelt und sich selber bestätigt, obwohl sie eigentlich feige ist, aber dann zur bösen Tat übergeht. Und wenn sie gekonnt hätten, hätte ich mir da auch eine böse Tat vorstellen können.
Das heißt, Ihnen ist der Gedanke an einen Mob zum Beispiel gekommen?
Ja, den Mob haben wir erlebt, das kann man sagen, ja.
Somit das Schlimmste, was ich mir ehrlich gesagt vorstellen kann, wenn man irgendwo lebt, dass man Angst haben muss, dass so eine aufgewühlte Menge plötzlich hinter einem her ist. Aber so haben Sie sich gefühlt.
Ja, also das war ein Lebensgefühl gewesen, dass man alleine ist und eine Menge, die eigentlich schweigt, aggressiv werden kann. Und das ist ja nun überall in Deutschland zu erleben. Und was für uns ist, das eigentlich wichtig ist, dass wir uns fragen, wie konnte es so weit kommen? Deswegen habe ich auch versucht, das in dem Buch zu verarbeiten. Und das kann man dagegen tun. Denn die Mehrzahl der Menschen sind hier nicht irgendwie anders oder böse, sondern sie haben gute Herzen. Ich weiß das deswegen, kann das deswegen so deutlich sagen, weil ich sie ja kennenlerne, eben als Trauerredner.
Wie lange standen Polizeiwagen vor ihrer Haustür Tag und Nacht?
Fast ein Dreivierteljahr. Es war so, dass der Schutz verstärkt wurde, weil die Morddrohungen ja dann noch mehr wurden und auch die Polizeistreife ums Haus herum lief.
Mit was für einem Gefühl sind Sie aus dem Haus gegangen? Ich meine, Sie haben ja jetzt keinen Bodyguard permanent gehabt, sondern Sie mussten Ihrer Arbeit nachgehen. Das heißt, Sie hatten im Ort zu tun und sind dort Leuten begegnet. Mit was für einem Gefühl sind Sie aus der Haustür rausgegangen?
Es hat jeder Tag hat sehr viel Kraft gekostet. Die Nächte waren schon manchmal durchheult und durchkämpft. Wir haben ganz viel diskutiert, meine Frau und ich. Und der Knackpunkt ist, dass wir draußen natürlich auch, dass ich da Angst hatte, dass ich aufgepasst habe, gelernt habe, mich umzublicken, zu überlegen, wohin ich fahre, die Wege zu wechseln, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, bis hin, dass ich mich selbst beim Einkaufen umgucke, wer hinter mir im Gang läuft. Das ist wahrscheinlich ein normaler Reflex und das noch Schlimmere ist, man gewöhnt sich an diese Gefährdung, das sagen ja viele.
Sie sind so ein bisschen zu so einer, nicht für alle in Tröglitz, aber für einige Persona non grata im Ort geworden und diese Unbeliebtheit hat auch dazu geführt, dass sich das wirtschaftlich bemerkbar gemacht hat, bei Ihnen und bei Ihrer Frau.
Ja, das ist das Verrückte, dass zum Teil Leute durch den Ort gegangen sind und gesagt haben, geht dort nicht mehr zur Tanzschule. Und eine Frau dann eines Tages auftauchte, die ganz begeistert ihre Tochter geschickt hatte, dann aber meine Frau nachfragt, warum denn die Tochter jetzt nicht mehr kommen will, Und die Frau erklärte, es liegt daran, dass die Eltern der besten Freundin gesagt haben, nee, wenn ihr da weiter hingeht, dann wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben. Dann fragt man sich, über wen ist man wütender? Über die Leute, die da gehetzt haben? Oder über die Leute, die so feige sich wegducken? Und wenn 30% der Einnahmen wegbrechen, auch bei mir als Trauerredner, also auch von Leuten, die mich vorher begeistert gebucht haben, die gutes Einkommen haben, aber dann mich plötzlich nicht mehr wollen, obwohl da ein persönlicher Draht bestand, dann fragt man sich schon, warum denn nicht zwischen fachlichen Kompetenz und politischer Einstellung da unterschieden wird.
Haben Sie versucht, die Leute, die Ihnen da, zumindest die, die einem so ein bisschen am Herzen liegen, zur Rede zu stellen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren auf Sie?
Also die Leute reagieren ja nicht offen. Viele sind ja viel zu feige. Auch hier reagiert das Schweigen, sodass ich mich kaum direkt verteidigen konnte. Wenn ich angesprochen worden wäre, hätte ich ja wenigstens reden können. Ich muss ja immer nur mutmaßen bis heute. Und so spare ich mir meine Kraft, denn es kostet natürlich Kraft, Menschen zu begegnen und jedes Mal einzuschätzen, wo steht er eigentlich? Ist das Lächeln echt oder nicht? Und die Gefahr, dass das Misstrauen das Herz vergiftet, ist viel größer.
Können Sie sagen, was Ihnen zum Beispiel gefehlt hat zu der Zeit? Was für eine Art Gesprächspartner oder was für eine innige Beziehung. Sie haben sich, Sie haben Ihre Frau, Sie haben 7 Kinder, ja. Habe ich das richtig gelesen? Genau. Die Familie ist da, die steht natürlich komplett hinter einem. Aber trotzdem, da wird es bestimmt irgendwas gegeben haben, wo Sie gedacht haben, hätte man jetzt das und das oder wäre jetzt das so und so, dann wäre es vielleicht leichter.
Ach, das war eigentlich trotzdem erträglich, weil wir viele Freunde dazugewonnen haben. Es sind doch viele gerade auch von außerhalb gekommen, ein paar aus dem Ort, die tapfer mit gegengehalten haben und die gesagt haben, wir stellen euch neben euch, damit ihr nicht mehr alleine Zielscheibe seid. Das war toll und heldenhaft und diese Freundschaften haben wir Gott sei Dank bis heute. Gefehlt haben die Politiker, und zwar die Mutigen, vom Bundestagsabgeordneten vor Ort, ob der CDU oder andere. Und wir mussten auch unser politisches Weltbild etwas sortieren, denn es waren vor allem die Linken und auch die Grünen, die da waren, die sich zu uns gestellt haben und die auch den Mund aufgemacht haben. Das Wegducken der politischen Kaste, gerade der regierenden Parteien, das hat uns sehr enttäuscht.
Zu dem Zeitpunkt, als schon die Bedrohung da war und Sie Morddrohungen bekommen haben und ganz furchtbar schlimme Post mit Fäkalien drin, haben Sie da schon gedacht, hätte ich mal was anders gemacht?
Also Wegducken war noch nie meine Stärke. Ich war schon als Jugendlicher oppositionell reingewachsen durch den Fachhaushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte immer schon politisch Ärger mit der DDR-Diktatur. Ich habe sie als üble, menschenverachtende Diktatur erlebt, habe das auch so benannt. Und war deswegen auch immer schon sicher etwas außerhalb der eigentlichen Menge gewesen. Und was sollte ich anders machen, außer zu Mitmenschlichkeit aufzurufen und zu bitten, das habe ich ja gemacht, zu bitten, bitte empfangt die Fremden freundlich. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dass dafür Hass reinkommt, nun gut, da habe ich das halt einzustecken. Aber letztendlich ist doch das Gewissen und das Herz das Höchste, was ich niemals verraten möchte.
Sind Sie denn nie morgens aufgewacht und haben zu Ihrer Frau sagen wollen, du, jetzt habe ich es mir wirklich überlegt, lass uns konkret darüber sprechen, wir ziehen hier weg, wir bauen uns woanders, was wir hatten, neu auf und dann wird es vielleicht wieder harmonischer.
Nicht nur einmal, zigmal. Wir waren bereit, wirklich alles Materielle, was wir uns mit diesem riesigen Gasthof, der ja aus 4 Gebäuden besteht, aufzugeben und für Verlust zu verschleudern, weil wir uns gefragt haben, was brauchen unsere Kinder? Ist es für unsere Kinder gut? Da waren drei Punkte, die uns abgehalten haben. Der eine ist, dass unsere Kinder sagen, Papa, lass uns hier bleiben, die nächste Generation ist schon gar nicht mehr so drauf. Das zweite war, dass wir gemerkt haben, dass auch woanders wir uns ja wieder auf eine Gesellschaft treffen, die auch gespalten ist, wo die Menschen sich vielleicht noch besser versteckt haben hinter ihren Fassaden. Ja, und das dritte war unser Glauben, dass wir merken, wir sind da so lange, wo wir hingerufen werden. Und wir gehen dann wieder weg, wenn uns ganz klar gesagt wird, euer Platz ist woanders. Und so aktiv ist schon unser lebendig ist schon unser Glaubensleben, dass wir genau wissen, wo unser Platz ist.
Und der ist offenbar immer noch hier in Drücklitz.
Ja, eindeutig. Wir haben als Familie nach dem Familienrat dann beschlossen, als es einen Patt gab, okay, solange es nicht eine ganz klare Stimme gibt und eine ganz klare Stimmung gibt, bleiben wir hier.
Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet. Wie sind Ihre Kinder damit umgegangen in dieser Zeit? Wie haben Sie Ihre Kinder erlebt? Die haben ja auch von diesen Anfeindungen auch was mitbekommen durchaus.
Sind die eigentlichen Helden in dieser Geschichte. Die Großen, die von außen mitgepippert haben, weil sie die ganzen Geschichten aus den Medien mithörten. Und die Jüngeren, gerade die Mädels bis hin zum 7-Jährigen, die hier vor Ort vieles erdulden mussten, die untereinander auch so manche Tränen geweint haben, die wir dann nur noch getrocknet haben, die wir am Rande mitbekommen haben. Wir haben sicher viele Gespräche gehabt, aber die Kinder sind auch unvorstellbar gereift in dieser Zeit und Gott sei Dank nicht zerbrochen.
Ihre Kinder haben auch Morddrohungen mitbekommen gegen Sie?
Als die erste ekelhafte Morddrohung reinkam, las meine Frau den Brief gerade und brach natürlich in Tränen aus, weil das so eine fürchterliche Wortwahl war. Und unser 7-Jähriger, damals 5-Jähriger, stand dabei und fragte, Mama, was ist denn los? Und wir mussten dann unserer Tochter zu ihrem 16. Geburtstag, der bei uns eigentlich ganz heilig ist und groß gefeiert wird, erzählen, dass Morddrohungen gegen mich vorliegen.
Darf ich nochmal kurz nachfragen, was genau stand denn in diesem Brief? Was war die Wortwahl? Was sticht dann so ins Herz, wenn man das hört?
Ich glaube, Pfarrer, wir holen dich, du Schande der weißen Rasse, und werden dich ein Kreuz nageln und du wirst elendig brennen. Also einer von diesen Sachen, zum Beispiel unterschrieben von Ku Klux Klan Deutschland, den es ja wirklich gibt. Bis hin zu Leuten aus der Umgebung, die mit dem Baseballschläger gedroht haben, dass sie mein blödes Köpfchen bald zertrümmern werden. Aber eben auch diese Fäkalbriefe, die meine Frau aufgemacht hat, weil sie an sie adressiert waren und sie wirklich in Kot reinfassen musste. Und das als künstlerischer Mensch war natürlich zutiefst getroffen und angeekelt. Das hat Tage gedauert und dann kam der nächste Brief. Und so gingen immer Wochen hinein Fäkalbriefe ein, offensichtlich aus unserem näheren Umfeld, die uns so hassen, dass sie uns weghaben möchten und Kot zuschicken mit dem Schriftzug in drinne: Gülle für euch, Lügen paniert, verzieht euch als Tröglitz.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch eine Szene, da steht Frauke Petri bei Ihnen im Hausflur.
Das war ja im März 2015, da war die noch nicht so bekannt. Und da standen zwei mit dunkelblauen Anzügen bekleidete Leute vor der Tür. Meine Frau ließ sie rein. Sie sagten nur, dass sie Landtagsabgeordnete sind. Und ich dachte erst, das seien Mormonen, weil sie so dunkelblau angezogen waren. Und als sie sich dann hier nach einer Weile vorstellten, dann sagte die Frau, ich bin auch Pfarrfrau, und versuchte sich damit einzubiedern. Bis dann meine Frau nochmal nachfragte, sagen Sie, von welcher Fraktion aus dem Sächsischen Landtag sind Sie eigentlich? Und dann sagte sie, na, von der AfD. Und da war dann unsere Gastfreundschaft doch relativ bald zu Ende.
Mussten Sie sie rausschieben oder ist sie freiwillig wieder gegangen?
Sie hat das gemerkt, dass sie nicht mehr willkommen war.
Sie widmen sich auf den letzten Seiten Ihres Buches der Beschreibung der Bürger, die Sie umgeben, und deren Haltung eben auch. Die Namen sind verändert. Sie beschreiben die Biografien dieser Menschen. Sie loben die, die trotz ihrer eigenen, sagen wir mal, harten Lebensumstände offen und freundlich geblieben sind. Und es wirkt so, als ob sie auch mit den anderen, also den offensichtlich Fremdenfeindlichen, immer noch irgendwo eine Art Verständnis entgegenbringen. Wo bitte nehmen Sie das her?
Also hernehmen tue ich es daraus, dass ich selber merke, dass ich laufend immer wieder auf Gnade und Vergebung angewiesen bin. Ich selber mache viele Fehler. Ich versuche, meine Fehler zu reflektieren und daraus zu lernen. Und deswegen kann ich selbstverständlich auch Fehler und gerade, wenn jemand sagt, Entschuldigung, von anderen Leuten annehmen. Das ist der Knackpunkt. Und ich merke, dass ich wirklich die Leute lieb habe, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin, zumindest ihre Kultur kenne, nachvollziehen kann, warum sie so geworden sind, dass sie niemals das Politische diskutieren, aber auch das geistige Reflektieren nicht gelernt haben, dass viele einfach bildungsmäßig nicht viel mitbekommen haben, dass sie eben nicht so ein Elternhaus haben durften wie ich und dass sie damit automatisch nie auch Freundschaft oder ein Draht zu dieser neuen Gesellschaftsform gefunden haben, die 1990 über sie kam. Die Demokratie ist hier nicht verankert. Das ist ein Irrtum, der in Berlin vorherrscht. In gerade den ländlichen abgehängten Gebieten, die ausgeblutet sind, ist die Demokratie nicht wirklich lebendig.
Eine Geschichte hat mich sehr berührt. Von einem jungen Tröglitzer, über den Sie da erzählen, den Sie mal mit auf eine Freizeit genommen haben, glaube ich, zusammen mit einem Freund. Was hat Sie da so berührt an diesem Jungen, wo Sie offensichtlich dem Leser ja so eine Hintergrundgeschichte mitgeben wollen von jemandem, der so ein bisschen aus so einer perspektivlosen Ecke kommt?
Ja, weil es mir so leid tut, wenn ich Jungen sehe, die junge Männer werden und von ihrem Elternhaus, gerade von ihrem Papa, keinen Rückhalt, kein Rückgrat mitbekommen haben, kein du bist okay, kein Lob. Vielleicht, weil der Vater selber mit sich selbst und seinem Inneren zu kämpfen hat. Und dass diese jungen Leute dann nach Halt suchen und dann suchen halt in Hitler, indem sie mir sagen, ach, ich finde Hitler eigentlich ganz cool, der hat ja das und das gemacht.
Das war Günni, so haben sie ihn genannt im Buch.
Ja, und sein Kumpel auch. Also sie fanden das gar nicht so schlecht, weil damals wenigstens Ordnung im Laden war.
Wo haben sie ihn mal ganz anders kennengelernt?
Als wir in Kroatien waren und er mir freudestrahlend sagte, Markus, ich bin jetzt zum ersten Mal am Wasser, am Meer. Und seine Augen so strahlten, wie ich es noch nie erlebt hatte. Und er dann mit mir zum Wasser rannte und sich aber vorher noch einen pinkfarbenen Schwimmring als 16-jähriger Junge, als Rechtsradikaler schnappte, um nicht zu ertrinken. Er konnte nicht schwimmen. Und damit planschte er ins Mittelmeer. Mir kamen die Tränen damals.
War dieser Günni, den Sie im Buch so nennen, auch bei den Demonstrationen im Ort dabei?
Wäre er vielleicht, aber er ist inzwischen schon durch Drogenkonsum zerstört.
Nach all Ihren Erfahrungen, und Sie haben sich zum Thema sehr, sehr viele Gedanken gemacht inzwischen, werden auch immer wieder zu Podiumsdiskussionen und Vorträgen eingeladen. Was denken Sie denn, wie sollte man diesen Menschen, den fremden Hassern, begegnen? Was brauchen die?
Mich wundert und ärgert immer, dass alles nur an den fremden Hassern und der fremden Feindlichkeit festgemacht wird. Unsere Gesellschaft ist schon viel länger in einer viel größeren Krise. Wir propagieren seit 20 Jahren ungehemmten Ego-Kult und Konsumsucht. Und Nebenwirkung von Ich zuerst ist eben dann automatisch auch bald mein Land zuerst. Und umso wichtiger ist es, dass auch eine neue Kultur des Umgangs mit Schwäche und um Vergebungsbitten wieder wichtiger wird. Denn wo ist das noch erlaubt? In der Politik ist es nicht möglich. Überall finden Schauspiele und Schaukämpfe statt. Und wenn es möglich wäre, das wieder neu einzuüben, dass auch ein Schwächerer einfach sein darf und von seinen Ängsten erzählen kann, wäre viel gewonnen. Denn der eigentliche Grund, der dahinter steckt, ist ja, dass die Menschen Angst haben, nichts mehr wert zu sein. Wir müssten also den Menschen ihren Wert zurückgeben. Und dazu braucht es Kümmerer. Eben Leute, die sich noch stärker fühlen, dass die anderen, die sich zurückgelassen fühlen, Wert zurückgeben. Sagen, du bist so okay, wie du bist.
Tröglitz ist überall, heißt ein Kapitel bei Ihnen im Buch. Das heißt, überall in Deutschland hat es ja ähnliche Anfeindungen auf Bürgermeister, Politiker, Pfarrer und so weiter gegeben, weil sie die Arme für Flüchtlinge eben auch wie Sie geöffnet haben. Haben Sie mal Leidensgenossen in dem Sinne kontaktiert, Austausch gesucht, Trost auch zum Beispiel? Weil inzwischen muss das ja eine Riesentruppe sein, habe ich mir so vorgestellt. Ne?
Leider gibt es inzwischen sehr viel angegriffene Politiker. Wir haben damals sehr viel Zuspruch bekommen von Bürgermeistern, die vor mir zurückgetreten waren und gesagt haben, das habe ich mir damals bloß nicht getraut. Ich wollte halt mein soziales Umfeld nicht verlieren. Bis hin zu Petra Pau oder anderen Leuten, die selber ja täglich Morddrohungen kriegen und hier waren. Auf jeden Fall ein Zeichen, dass sehr viele Leute heute betroffen sind. Und es ist total an der Zeit ist, dass eine Mehrheit der Bürger aufsteht und sich gegen diese Gewalt ausspricht. Und dass nicht das fragile Schiff unserer freiheitlichen Gesellschaft kippt und absäuft.
Trotz allem sind wie geplant Flüchtlinge mittlerweile in Tröglitz. Müssen die ein Leben in Angst führen hier? Gab es da schon Vorfälle, von denen Sie wissen? Oder können die hier wirklich leben?
Nein, wie wir es gehofft hatten, überhaupt nicht in Angst. Sie fühlen sich wohl. Es gab mal eine Anfeindung und sicher auch mal ein paar böse Blicke und Worte. Aber es sind Familien, die sich Mühe geben, die lächeln und zurückgelächelt bekommen von den Einwohnern, die zum Teil sich beim Fußball mit einbringen im Verein und die auf den Straßen sich schon mal unterhalten. Also den Flüchtlingen, die fühlen sich eigentlich wohl und ein Teil möchte auch hier bleiben.
Das heißt, so viel Theater vorher und diese ganzen Anfeindungen, die Sie erlebt haben, und jetzt läuft es reibungslos ab, das kann man sich fast gar nicht vorstellen.
Da, wo Vernunft nicht mehr ausreicht, da ist es umso wichtiger, dass die Menschen Erfahrungen machen können. Und so war es auch hier. Die Menschen kennen kaum Ausländer, haben nun freundliche, absolut harmlose Ausländer kennengelernt und sagen nun zum Teil auch, wenn wir das gewusst hätten, wären wir nicht mitmarschiert. Ein zweiter Teil ist aber, wird nun aus dem Weg geräumt, was falsch war, wird bekannt, das war falsch oder wird gar ein Versuch der Versöhnung eingeschlagen. Das ist ein Punkt, der aussteht. Der wird wahrscheinlich dann doch wieder von uns ausgehen müssen, weil wir vielleicht da die Stärkeren sein sollen oder dürfen. Und wir selber, ich erlebe es bei meiner Frau und mir, wir versuchen wieder innerlich Fuß zu fassen und wieder Kümmerer zu werden, weil wir merken, wir können helfen, wir können Mut machen, denn die Zeiten, die werden schwieriger werden und es wird sich nicht nur an Flüchtlingen festmachen, was an harten Zeiten auf uns wohl zukommen wird.
Abschließend, wie geht's Ihnen und Ihrer Frau heute? In Tröglitz. Gibt es noch sowas wie ein sich zu Hause fühlen hier oder wieder sich zu Hause fühlen?
Also wir fühlen uns in unserem Hof wohl. Das ist unsere große Festung, die unsere Familienstammburg ist und die ist ja auch wunderschön romantisch. Und was die Zeit bringt, ob da ein Heilungsprozess mit dem Ort eintritt oder nicht, das können wir natürlich noch nicht abschätzen.
Aber das gärt noch, also das ist noch nicht geheilt. Diese Wunden, die brauchen noch ein bisschen.
Das hat ein Mann treffend zusammengefasst, der sagte, als er nach dem Buch von dem Niert gefragt wurde, das war das Schlimmste, was er machen konnte. Jetzt muss er da auch sich nochmal wichtig machen und ein Buch schreiben. Das hätte doch über das Brandhaus eine Plane gereicht und gut ist. Und eine andere Frau sagt, und das zeigt den Zwiespalt in unserem Ort auf, wenn das nicht aufgearbeitet wird, wenn das nicht verarbeitet wird, wenn nicht benannt wird, was falsch ist, dann können wir doch nicht daraus lernen. Ich selber habe doch auch den Krieg erlebt. Und in diesem Spannungsfeld leben wir weiterhin und das ist ja auch eine Frage, die sich unsere gesamte Gesellschaft stellen muss.
Herr Niert, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen auch. Alles Gute für Sie.
Tröglitz ist überall. über Hassattacken und warum der Ex-Bürgermeister Markus Niert trotzdem im Ort bleibt. Das Gespräch führte Nathalie Putsche.